Schwarz geht nicht.
Wir hören dich gut, Klaus.
Ja, prima. Bitte? Ach, ich darf die Maske sogar abziehen hier vorne. Das ist ja ganz was Neues. Ja, danke schön. Ist man so gewohnt, dass man die Maske anhat, dass man sie gar nicht mehr abzieht. So, Philipp, du kannst umschalten. Es klappt irgendwie nicht mit dem Schwarzschalten. Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Marco, vielen Dank für dein Gebet. Und ich bitte euch, dass ihr für mich betet. Wenn ihr Gottes Wort hören möchtet, müsst ihr für mich beten. Das ist für mich jetzt auch hier eine Premiere. Ich habe hier in diesem Setting auch noch nie hier vorne gestanden. Sehe im Moment auch nur mich selber. Aber kann man eben hier drauf gehen, mal gucken. So, jetzt kann ich euch. Ja, das ist für mich echt was Neues, euch nur so als ganz kleine Gesichter zu sehen bei der Predigt. Meine Frau sogar nur als schwarzen Kasten, ist irgendwie für mich jetzt auch ungewohnt. Muss man sich wirklich dran gewöhnen, auch an die Umstände hier. Ich habe eine PowerPoint mitgebracht und ich hoffe, Philipp und ich kommen jetzt so gut zurecht, dass ich ihm zeigen kann, wann eine Folie kommt und wann er wieder zurückschalten soll. Ja, was ist das Thema? Das habt ihr eben gesehen. Freier Zugang zum Vater. Anliegerfrei. Wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Das möchte ich euch gerne, nein, ich möchte gerne vorher noch was anderes machen. Bevor ich hier ins Thema einsteige, habe ich zwei Punkte. Einmal, mir ist heute Morgen aufgefallen, während ich zu Hause bequem am Sofa sitze, während des Gottesdienstes vielleicht noch einen Kaffee trinke, ich weiß, manche sitzen sogar im Schlafanzug oder im Bademantel davor, die sind dann natürlich dunkel geschaltet, ist hier aber jeden Sonntag ein Team. Jeden Sonntag ist hier ein Team, das den Gottesdienst uns überträgt. Und ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst. Und ich möchte einfach nochmal ganz herzlichen Dank sagen für all die Mühe, für all den Aufwand, den ihr Sonntag für Sonntag hier betreibt. Wir danken euch und wir wünschen euch, dass Gott euch dafür ganz, ganz feste und fett segnet, wie man so schön sagt. Ja, also vielen, vielen Dank. Das ist das eine. Das andere ist, ihr fragt euch, warum es immer noch nicht so weit ist, dass wir wenigstens ein paar Leuten hier uns im Gottesdienst treffen können. Wir sind ja schon seit einiger Zeit mit der Stadt zugange, das sogenannte Hygienekonzept für unseren Gottesdienst einzureichen. Ich habe kurz vor Ostern auch eine positive Meldung bekommen, dass das Konzept jetzt auch so okay ist und genehmigt werden kann. Es gab noch eine Rückfrage, eine kleine Rückfrage, die habe ich sofort beantwortet und leider seitdem nichts mehr gehört. Ich werde Mitte der Woche, Dienstag, Mittwoch nochmal nachfragen, wenn da noch nichts gekommen ist. Und wenn die Vorschriften sich nicht wieder verschärfen, wenn also der Igel den Hasen nicht wieder einholt, dann hoffe ich, dass wir wenigstens mit ein paar Leuten uns hier dann bald treffen können. Und wie es weitergeht mit allgemeinen Gottesdiensten, das wissen wir alle nicht, das weiß nur unser Vater im Himmel. Also wir sind da dran, es dauert lange, ich hoffe, dass wir bald eine positive Antwort bekommen. Gut, zum Thema. Freier Zutritt zum Vater. Ich möchte euch erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Das war eigentlich gar kein guter Anlass. Ich habe mich nämlich geärgert. Ich habe mich geärgert, als wir in einem der Gottesdienste, als es sich dann wieder so ein bisschen zog und da keiner sich gemeldet hat und so lange Pausen waren. Ich habe gesagt, Mensch, das muss doch nicht sein. Wir haben doch alle die Möglichkeit, uns hier zu beteiligen. Es gibt da so einen Brüderbegriff, der heißt allgemeines Priestertum. Also jeder darf vor Gott treten und ihm sagen, was er denkt. Aber ich habe gesagt, nee, über allgemeines Priestertum, das ist so ein Spezialbegriff, den kann ich nicht nehmen. Aber dann habe ich weiter darüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, was das überhaupt bedeutet, dass jeder freien Zutritt zu Gott, zum Vater hat. Da habe ich gesagt, doch, das ist echt ein Thema, da kann ich... Das ist wirklich wert, es vorzustellen. Und was möchte ich euch heute sagen? Ich habe drei Punkte. Einmal, was ist mit diesem Begriff Priestertum gemeint? Philipp, jetzt kannst du vielleicht doch noch mal eine Folie zeigen. Die nächste. Genau. Was ist mit dem Priestertum gemeint? Wer kann heute Priester sein? Und was hat das mit mir zu tun? Was ist mit diesem Priestertum gemeint? In allen Religionen gibt es Menschen, die durch besondere Kenntnisse, Fähigkeiten oder Vollmachten irgendwie eine Verbindung zwischen göttlichem Bereich und der Alltagswelt der Menschen vermitteln konnten und dadurch irgendwie als göttlicher Stellvertreter auftreten konnten. Entweder indem sie heilend wirkten oder besondere Erkenntnisse hatten. Das sehen wir bei ganz vielen Religionen in der Vergangenheit, bei den Römern, bei den Griechen, Inkas und Mayas. Also das gab es eigentlich schon immer, dass es solche Menschen gab, die einen besonderen Zugang zu Gott hatten. Kannst du wieder zurückschalten? Nee, auf mich wieder. Ja, so, in der Bibel, im Alten Testament, werden auch schon sehr früh Priester von anderen Religionen erwähnt. Der Pharao hatte Priester, der Schwiegervater von Moses, Jethro, war ein Priester. Und dann im Volk Israel wird dann auch ein Priestertum richtig eingerichtet, geordnet. Könnt ihr lesen in 2. Mose 28 und 29, da gibt es ganz, ganz detaillierte und sehr konkrete Vorschriften darüber, wer Priester sein durfte, wie man Priester wurde, was als Priester wichtig war und so weiter. Aber eins ist, der Priesterdienst war immer mit dem Tempel verbunden. Am Anfang mit der Stiftshütte, mit diesem Wandertempel und später mit dem festen, gebauerten Tempel in Jerusalem. Er war immer verbunden mit der Gegenwart Gottes in diesem zentralen Punkt in dem Tempel oder in der Stiftshütte mit dem Allerheiligsten. Heute gibt es im Judentum keine Priester mehr. Mit der Deportation der Juden und spätestens nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem gibt es im Judentum keine Priester mehr. Es gibt noch ein paar so neuheidnische Religionen, da gibt es Druiden und keine Ahnung was, die haben so ein bisschen Priesterfunktionen in ihren Religionen. Die katholische Kirche kennt natürlich den Begriff des Priestertums immer noch, die evangelische Kirche nicht und der Islam kennt auch keine Priester. Warum waren Priester denn überhaupt erforderlich? Warum hat Gott ein Priestertum eingerichtet? Menschen, die in einer bevorzugten Stellung in den Tempel kommen konnten, dem Allerheiligsten, Gottes Gegenwart sich nähern konnten. Warum war das nicht allgemein frei? Warum konnte das nicht jeder Mensch? Wir wissen, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Gott hat den Menschen geschaffen, um jemanden zu haben, mit dem er Gemeinschaft haben konnte, dem er seine Liebe zeigen konnte, der ihn auch liebt, natürlich. Und wir wissen, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat und durch den Sündenfall sich von Gott getrennt hat und dass es jetzt einen Gegensatz gibt zwischen diesem heiligen Gott, der Sünde nicht sehen kann, und uns sündigen Menschen. Und auch Mose musste das erleben, wenn du nochmal die nächste Folie zeigen kannst. Da gibt es eine Situation, da steht Mose da und sagt, Herr, ich möchte dich doch so gerne sehen. Genau. Und Gott muss Mose, mit dem er ein ganz besonderes Verhältnis hatte, und selbst diesem Mose musste Gott sagen, in 2. Mose 33, Vers 20, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, meine Nähe zu erleben. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also das ist etwas, das ist passiert. Es gibt eine ganz endgültige Trennung zu dieser Zeit, endgültige Trennung zwischen Gott und Menschen. Kein Mensch hatte die Möglichkeit, Gottes Gegenwart zu erleben und dorthin zu kommen. Aber Gott möchte doch Gemeinschaft haben. Er ist doch ein Gott der Gemeinschaft. Und deswegen hat sich Gott etwas einfallen lassen. Und er hatte einen Plan. Und er hat etwas geschaffen, eine Vermittlung zwischen ihm und den Menschen. Vermittlung ist ja immer etwas, wo Kontakt auf einen Punkt zurückgeführt wird. Ihr kennt die Telefonvermittlung, ja, also man ruft, wenn man die Nummer nicht weiß, die Vermittlung an und die kann einen dann mit der ganzen Welt irgendwohin verbinden. Es gibt Vermittler in anderen Bereichen, wenn ich ein Haus suche, gehe ich zu einem Makler, ist auch ein Vermittler, und der Makler kann mir aus einem ganz großen Angebot irgendetwas zeigen. Also Vermittlung ist immer Konzentration auf eine kleine Stelle. Gott hatte die Idee, die Vermittlung einzurichten, um doch Kontakt mit uns Menschen zu haben. Ja, wie sah diese Vermittlung aus? Philipp, kannst du noch mal bitte die nächste Folie zeigen? Genau, ihr seht, Gott konzentriert. Von der ganzen Menschheit geht es auf ein Volk, ein heiliges Volk. In diesem heiligen Volk geht es auf eine Familie, auf die Familie der Aaroniten, der Söhne von Aaron, dem Bruder von Mose. Und in diesen Aaroniten war es tatsächlich nur ein einziger Mensch, ein einziger Mensch, der direkten Kontakt mit Gott haben konnte. Ich probiere mal, ob ich weiterklicken kann. Sonst musst du das machen, Philipp. Und damit dieser eine Mensch, Kontakt mit Gott haben konnte, musste er unglaublich strenge Vorschriften einhalten. Je näher die Menschen an Gottes Heiligtum rankamen, desto mehr Vorschriften mussten sie einhalten, was ihre Reinigung angeht, was ihre Entsündigung, also Vergebung der Sünden über die Opfer anging, was ihre Heiligung angeht. Also dieser Kontakt, diese Konzentration, Vermittlung auf diese eine Person hatte sehr, sehr starke Konsequenzen für die Menschen, die das machen wollten. Und es gibt die Geschichte, dass der Hohepriester, der ja nur einmal im Jahr, in diese direkte Gegenwart Gottes, in das Allerheiligste eintreten durfte, dann auch mit einer Schale Blut, die dann wichtig war, und dass man dem ein Seil um den Fuß gebunden hatte. Warum? Dass wenn er eben doch nicht rein und heilig genug war, um diese Gegenwart Gottes zu treten und Gott ihn töten würde, damit man ihn dann wieder rausziehen konnte. Also so streng war das. Und es ist so. Gott ist heilig und wir sind unheilig. Und damals war es tatsächlich so, dass nur ein einziger Mensch unter ganz extremen Voraussetzungen und Bedingungen in Gottes Gegenwart treten konnte. Aber in dieser Gegenwart hat er dann etwas herausgeholt, das von Gott kam, und mit dem konnte man dann alles machen, alles heiligen, reinigen, entsündigen, um Gottesdienst feiern zu können. Also das ist nämlich dann der wichtige Punkt. Nein, ich möchte gerne noch was anderes zeigen. Philipp, noch eine Folie weiter, bitte. Hier ist mal ein Modell von diesem Tempel gezeigt, und ihr seht, in diesem Tempel gibt es verschiedene Bereiche. Ganz links unten ist eine Mauer, und diese Mauer, die trennt praktisch den Bereich der Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten, zu den Israeliten. In diesem Bereich, innerhalb dieser Mauer, durften sich also nur Israeliten befinden. In den Tempel hereingehen durften dann auch nur Männer und Frauen, die in die Gemeinde aufgenommen waren. Und in dem Tempel gab es dann nochmal weitere Trennungen. Bitte nochmal die nächste Folie. Seht ihr so ein bisschen den Tempel von vorne. Vorne vor der großen gebogenen, vor dieser runden Treppe ist der Bereich, wo Männer und Frauen waren. Und durch diese Tür durften nur die Männer hineingehen. Und da wurden dann die Opfer gebracht. Und da waren auch die Priester. Und wenn ihr mal auf das rechts auf das Draufsicht guckt, dann seht ihr, da ist dann ein Bereich des Heiligtums, da durften nur die Priester rein, und in diesem Bereich des Allerheiligsten, das war das, was ich eben erzählt hatte, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester rein durfte und dann eben nur mit dem Blut, das von der Sündenvergebung spricht. Und dieses Blut nahm er dann wieder mit heraus, und mit diesem Blut wurden dann alle Geräte gereinigt, die nötig waren, um Menschen fähig zu machen, in den Gottesdienst zu kommen. Eine Folie weiter, bitte. Mal ein Bild hier, wie das ausgesehen haben könnte in dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Da seht ihr rechts die Bundeslade. Hier ist der Vorhang geöffnet. Das durfte normalerweise nicht sein, aber das ist jetzt nur als Bild. Und nochmal eine Folie weiter. So, hier seht ihr nochmal genau dieses Heiligtum und das Allerheiligste. Und dieses Allerheiligste, das war der zentrale Punkt. Von da aus kam, noch einmal bitte klicken, aus diesem Punkt heraus kam jetzt alle Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen haben konnten, nahm hier in diesem Allerheiligsten seinen Ursprung. Also ohne diese Vermittlung des hohen Priesters im Allerheiligsten hätte es keinen Gottesdienst geben können zu dieser Zeit. Und Gott hat es eben so eingerichtet, dass durch diese Konzentration auf eine Person, die dann praktisch etwas herausbrachte von Gott, um den Gottesdienst möglich zu machen, dass von da aus aller Segen für die Menschen hervorkam. So, das war damals im Tempel so, im Heiligtum. Der Zutritt für die Menschen war also im Heiligtum nicht möglich. Und es gab nur eine Person und die musste sehr strenge Vorschriften einhalten. Und je näher die Menschen eben sich diesem Heiligtum genähert haben, umso strenger waren die Vorschriften, denen sie sich unterwerfen mussten. Das Wichtige ist nämlich, dieses Allerheiligste, dieser Punkt, um den sich da alles dreht im jüdischen Gottesdienst, das ist der Punkt, wo Gott gegenwärtig war. Das Allerheiligste war nicht so heilig, weil da eine tolle Bundeslade drin stand, weil da viel Gold und viel Schmuck und viel Pracht war, sondern all dieses Gold und dieser Schmuck und diese Pracht sollten nur etwas symbolisieren. Und sie sollten Gottes Gegenwart symbolisieren. Und Gott sagt, ich bin persönlich in diesem Heiligtum da. Und das machte diesen Bereich heilig. Nicht der ganze Schmuck, sondern Gottes Gegenwart machte diesen Raum, dieses Allerheiligste, so heilig. Alle Gold, Kunstreichtum und Pracht hatten nur die eine Aufgabe, einen Hinweis auf Gottes unsichtbare Gegenwart zu geben. Und von dort aus diesem Allerheiligsten heraus, aus der Gegenwart Gottes heraus, erfolgte aller Segen und alle Gemeinschaft Gottes mit den Menschen. Und es war die Aufgabe der Priester eben, für die Menschen, die Menschen da, oder überhaupt einen Gottesdienst möglich zu machen, da ja alle Menschen sündig sind und nicht zu Gott hinkommen können, mussten sie erstmal ihre Sünden bekennen. Es mussten Opfer gebracht werden. Sünden mussten bekannt und dafür bezahlt werden. Und das ging alles nur, weil der Priester aus diesem Heiligtum, aus dem Allerheiligsten, diese eine Schale mit Blut herausgebracht hat. Und ich möchte euch einfach mal bitten, darüber nachzudenken, wie groß dieser Gegensatz zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen ist. Dieser Gottesdienst in Israel macht das so deutlich, wie groß diese Trennung ist, dass Gott die Gemeinschaft mit seinen geliebten Menschen auch nur auf eine Person erstmal reduzieren musste, von der das dann auf das ganze Volk übergehen konnten. Und das Interessante ist, dass trotz all dieser Einschränkungen haben die Juden diese Gemeinschaft mit Gott als Glück empfunden. Asaf sagt im Psalm 73, dir zu nahen ist mein ganzes Glück. Ja, das war früher im Alten Testament. Wie ist es denn heute? Wie ist es denn heute mit der Gegenwart Gottes? Wie können wir denn Gottes Gegenwart erleben, wo es kein Priestertum mehr gibt? Es gibt eine ganz radikale Umwälzung, die vor 2000 Jahren stattgefunden hat am Kreuz. Durch das Leben und durch das Sterben und durch die Wiederauferstehung unseres Herrn Jesus Christus hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, unsere Sünden abzuwaschen. Das, was uns von Gott trennt, wird von uns weggenommen. Wir können ganz anders als die Menschen damals im Altertum frei zu Gott hintreten. Durch das Blut des Herrn Jesus, wenn wir das annehmen, wenn wir glauben, was am Kreuz auf Golgatha passiert ist, wenn wir glauben, was Ostern passiert ist, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist, wenn wir das glauben, wenn wir glauben, dass er das für mich getan hat, dass er das getan hat, damit meine Schuld gesühnt werden kann, dann bin ich mehr gereinigt und geheiligt als jeder Priester damals. Das ist eine ganz steile Behauptung. Aber das sagt die Bibel ganz klar. Sie sagt, all dieses Blut, all diese Opfer, das sind doch nur Bilder gewesen. Bilder auf das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und wenn wir das annehmen, haben wir eine ganz andere Position. Und Gott dokumentiert das selber, als der Herr Jesus am Kreuz starb. Philipp, bitte mal die nächste Folie. Genau. Da sehen wir, dass hier der Vorhang, das ist ein Bild, zerrissen wird. Und wir sehen, dass er von oben nach unten zerrissen wird. Gott zerreißt diese Trennung. Er sagt, sie ist nicht mehr nötig, weil Menschen jetzt direkt zu mir kommen. Diese Vermittlung, ja, ich will nicht sagen, sie muss nicht mehr sein. Diese Vermittlung durch einen Menschen ist nicht mehr nötig. Denn es gibt jetzt einen anderen Mittler. Es gibt jetzt Jesus Christus. Und er macht uns frei von unserer Sünde. Er wäscht unsere Sünde ab durch das, was er, durch sein Blut, das am Kreuz geflossen ist. Noch einmal bitte die nächste Folie. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich bin mit meiner Frau vorgestern diesen Osterweg gegangen. Da war er noch da. Und ich hatte ja diese Predigt schon so ein bisschen im Kopf. Und dann habe ich das gesehen und das hat mich total bewegt. Ich habe gesagt, Herr, das nehme ich jetzt auch mal einfach als Zusage, dass ich das richtige Thema habe, dass dieser Punkt so wichtig ist. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zu Gott ist frei. Und das ist ein unheimlich tolles Geschenk. Jesus Christus hat uns freien Zugang zum Heiligtum gemacht. Und da sagt die Bibel etwas zu und das möchte ich gerne lesen. Das lesen wir in Hebräer 10, Vers 19 und folgende. Liebe Brüder und Schwestern, in manchen Übersetzungen steht hier nur Brüder. Das Hebräische, habe ich gelesen, kennt keinen Begriff für diese Gemeinschaft von Geschwistern. Es wurde dann immer nur Brüder gesagt. Und dann, wenn da steht Brüder, dann sind alle gemeint, also Brüder, Männer und Frauen. Es ist also ein Eigentum der Sprache und nicht nur, dass die Männer gemeint sind hier. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten, Gottes Gegenwart. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und im festen Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib mit reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusage gegeben hat, steht zu seinem Wort. Was für eine tolle Zusage. Wir haben freien Zugang zu Gott. Ja, wir sehen also, in Jesus Christus ist Gott den Menschen zum Greifen nahegekommen. Beim Tod Jesu ist der Vorhang zerrissen, die Trennung aufgehoben. Wir haben freien Zugang zu Gottes Herzen, in Gottes Gegenwart. Das Werk auf Golgatha bietet jedem Menschen, es bietet jedem Menschen Sündenvergebung an und Versöhnung mit Gott. Und deswegen können alle Menschen, die das annehmen, in Gottes Gegenwart kommen. Wir dürfen Vater zu Gott sagen. Vater zu Gott sagen. Und können direkten Kontakt, direkte Gemeinschaft mit Gott haben. Übrigens war das Gottes Plan von Anfang an. Gott wollte nie nur mit einer Gruppe von Menschen Kontakt haben. Gott liebt alle. Wir sehen im Garten Eden, wie Gott so ganz selbstverständlich in den Garten hineinkommt und Kontakt mit seinen Menschen sucht. Das hätte er gerne mit allen Menschen gemacht, wenn der Mensch sich nicht so von Gott abgewendet hätte. Ich möchte aber auch noch darüber reden, mit euch darüber nachdenken, was bedeutet das denn für uns? Was bedeutet das, dass wir freien Zugang zu Gott haben? Im Alten Testament, in der Zeit Israels, ging alle Gemeinschaft mit Gott aus dem Allerheiligsten aus, aus Gottes Gegenwart. Es war diese Vermittlung nötig, dieser Trichter, den wir gesehen haben. Jesus Christus dagegen hat alle, die an ihn glauben, in Gottes Gegenwart geführt. Die Bibel spricht davon, dass wir Gottes Geist haben. Sein Geist ist in uns. In Kolosser 1, Vers 27, da lesen wir, dass Christus in uns ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus ist in uns. Er lebt in uns. Gottes Angebot an uns ist die tiefstmögliche Gemeinschaft, die es überhaupt gibt. Die Gemeinschaft, wie es sie zum Beispiel zwischen Kindern und ihren Eltern gibt. Und es ist das ganz natürliche Recht der Kinder. Und ich finde das immer so toll, wenn ich meinen Enkel sehe, wie der zu Mama und Papa läuft, den sich in den Arm schmeißt und sich ankuschelt und diese Gegenwart, diese Nähe der Eltern so genießt. Und genau das Recht haben wir auch. Wir dürfen zu Gott hinkommen. Wir dürfen uns, ich sage das mal so, dürfen uns bei ihm ankuscheln. Wir dürfen mit ihm wirklich, wir dürfen bei ihm Kraft schöpfen. Wir dürfen ihm unsere Sorgen sagen. Wir dürfen mit ihm reden. Und er spricht mit uns. Er schenkt uns seine Liebe, seine Wärme, die Geborgenheit, die wir im Glauben erleben dürfen. Er spricht zu uns auf unterschiedliche Weise. Und damit haben wir ein unheimlich tolles Recht. Die Juden haben nur von Abraham als von ihrem Vater gesprochen. Und Jesus Christus kommt, spricht davon, mein Vater und euer Vater. Ich darf Gott Vater nennen. Was für ein tolles Geschenk. Die Bibel spricht davon, dass wir bei Gott wohnen werden, dass wir Tischgemeinschaft mit dem Vater haben werden. Wir haben eine ewige Herrlichkeit, das ist unsere Zukunft. Da gehen wir hin. Und in dieser Beziehung liegt das größte Geschenk, was Gott uns machen kann. Mit diesem Geschenk, ja, ist auch eine gewisse Aufgabe verbunden. Nämlich es liegt an uns, diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Gott hält uns immer die Hand hin. Er hält uns immer die Hand hin, dass wir danach fassen können. So wie Väter oft Kindern ihre Hand hinhalten, wenn es an gefährliche Stellen kommt. Und wir kennen das ja selber, manchmal versuchen wir es selbst. Denken wir, wir können das alleine. Aber die Hand Gottes ist immer da. Gott bietet uns diese Hilfe immer wieder an. Aber er wünscht sich so sehr, dass wir unser Leben, unser Handeln, unser Reden, unser Denken unter seine Führung stellen. Gott wünscht sich, dass wir unser Leben von ihm abhängig machen. Dass wir die Kontrolle über unser Leben abgeben. Dass wir Gott sagen, Herr, du musst mein Leben lenken. Dass wir uns auf den Beifahrersitz unseres Lebens setzen und Gott das Steuerrad überlassen. Ihr wisst selber, dass uns Menschen das sehr schwer fällt. Gott wünscht sich, dass wir uns immer wieder in sein Licht stellen lassen, um uns zeigen zu lassen, wo unsere Beziehung zu ihm getrübt ist, durch unseren Eigensinn vielleicht. Und diese Gemeinschaft mit ihm gibt uns die Möglichkeit, mit unseren Sorgen, Fragen und Zweifeln zu ihm zu kommen und bei ihm abzuladen. Wir dürfen unsere Sorgen bei ihm abladen. Und wir dürfen immer seine liebevolle Aufmerksamkeit erwarten. Die Priester damals im Alten Testament in Israel hatten die Aufgabe, Gott zu repräsentieren. Und vielleicht überrascht euch das, aber das ist auch unsere Aufgabe. Wir Kinder Gottes, wir Christen sind die Repräsentanten Gottes auf dieser Erde. Und deswegen sollen wir auch so leben. Philipp, vielleicht nochmal die nächste Folie. Wir sollen Salz sein, wir sollen Licht sein. Durch uns soll das Licht Gottes zu den Menschen kommen. Wie sollen sie glauben, wenn ihnen keiner gepredigt hat, wenn wir den Menschen nicht von Gott erzählen? Wie sollen sie glauben? Fällt mir gerade was ein. Wir haben in unserem evangelistischen Gebetskreis, hat die Annette vor einiger Zeit mal die Geschichte aus Hesekiel vorgelesen, da gibt es so ein Tal, da liegen lauter Knochen. Da war wohl mal eine große Schlacht, da sind ganz viele Menschen gestorben, die waren alle nur noch als Knochen da. Und dann bekommt der Prophet Hesekiel von Gott einen Auftrag, diese Knochen wieder lebendig zu machen. Ja, wie soll das gehen? Fragt der Prophet auf, wie soll ich das denn machen? Und Gott sagt, sprich zu den Knochen, predige ihnen, weissage ihnen. Und indem der Prophet redet und predigt und weissagt, wird in diesem Bild, sieht er dann, wie diese Knochen wieder Fleisch ansetzen, wie sie wieder lebendig werden, wie sie wieder zu Menschen werden. Wisst ihr, das ist unsere Aufgabe. Die Menschen um uns herum sind tot, wie die Bibel sagt, in Sünden und Vergehung. So wie wir das ja auch wären, wenn Gott uns nicht gerettet hätte. Wir sind ja nicht besser. Wir sind kein Deut besser. Aber wir haben Jesus Christus als Mittler. Aber diese Menschen, viele Menschen um uns herum, kennen das nicht. Und sie sind tot, so wie die Knochen in dem Tal. Und wir sollen ihnen von Gott erzählen. Durch unser Leben, durch Aufrichtigkeit, durch Mitgefühl. Salz und Licht sind Dinge, die die Menschen dringend zum Leben brauchen. Ohne Salz und Licht gäbe es kein Leben auf der Erde. Und wir sollen das Salz und das Licht der Menschen um uns herum sein. Und hier gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Die Frage, prägen wir die Gesellschaft, die Menschen um uns herum, oder lassen wir uns von der Gesellschaft um uns herum prägen? Selber prägen. Also prägen wir die Gesellschaft oder prägt die Gesellschaft uns? Welchem Maßstab folgen wir? Folgen wir dem Maßstab des Wortes Gottes oder dem, was uns permanent von außen eingeflüstert wird? Die Begriffe der christlichen Toleranz und Nächstenliebe werden in den Medien und in der gesellschaftlichen Diskussion inzwischen vollkommen umgeformt. Es gibt eine Meinungsdiktatur in der Öffentlichkeit, die biblische Standpunkte nicht mehr zulässt. Ich habe jetzt den Satz gelesen, dass es die christliche Liebe nicht zulässt, als von Homosexualität als Sünde zu reden. Das ist das Wort Gottes auf den Kopf gestellt. Aber man darf darüber nicht reden. Es wird alles unterdrückt. Es wird alles platt gemacht, was in diese Richtung geht. Wenn Abtreibung ist heute etwas, was gesellschaftlich akzeptiert ist und Menschen, die den Schutz des ungeborenen Lebens fordern und dafür eintreten, werden heute tatsächlich als rechts und braun eingestuft. Ja, ich möchte dazu zwei Dinge sagen. Einmal, es ist total unchristlich, es ist total gegen Gottes Wort, Menschen zu stigmatisieren, sie abwertend zu behandeln oder sie auszugrenzen, weil sie andere Lebenspläne haben, als die Bibel es sagt. Das ist total abwertend. Das will Gott nicht, dass wir diese Menschen abwerten oder mit ihnen sie ausgrenzen oder negativ mit ihnen reden. Gott liebt alle. Und unsere Aufgabe ist es auch, diese Menschen zu lieben. Aber es ist genauso unchristlich und gegen Gottes Willen, dass wir falsches Handeln und falsches Leben und falsche Lebensziele nach biblischem Maßstab mit dem Mäntelchen einer christlichen Liebe zudecken. Das ist eine große Herausforderung, in der wir heute stehen, in dieser Meinungsdiktatur, die wirklich biblische Aussagen als unmöglich, unglaublich, als rassistisch oder sonst irgendwie einstufen. Gottes Ziel ist es, dass der Sünder umkehrt vom falschen Handeln und dass er lebt. Falsch und richtig, wenn wir das entscheiden wollen, müssen wir Gottes Maßstab anlegen. Ja, ein weiterer Punkt, wie sollen wir leben? Wir sollen Gott loben und ihm Dank bringen. In Hebräer 13, Vers 15 steht, dass wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer bringen sollen. Das heißt, wir sollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Und an der Stelle berührt meine Predigt jetzt tatsächlich meinen ursprünglichen Gedanken. Liebe Geschwister, ich möchte euch einmal fragen, wenn wir im Gottesdienst sind und euer Herz voll ist, warum fließt euer Mund nicht über? Das ist manchmal etwas, was mich bewegt. Ich würde mich unheimlich freuen und Gott würde sich ja noch viel mehr freuen, wenn wir eine rege Beteiligung in unseren Gottesdiensten hätten, wenn wir Listen anlegen müssten, in welcher Reihenfolge wir mit unserer Beteiligung an die Reihe kommen. lasst euch doch wirklich mal ermuntern und dazu aufrufen, im Gottesdienst wirklich Gott die Ehre zu bringen, nicht nur im Herzen, sondern auch für alle anderen hörbar. Ja, aber wir sollen Gott nicht nur mit unseren Worten dienen, sondern Gott wünscht sich etwas von uns. Wir sollen ihm mit unserem Lebensstil dienen, in der Art, wie wir leben. Und wir lesen in Römer 12, ab Vers 1, lesen wir ein ganz wichtiges Wort dazu. Ein ganz wichtiges Wort dazu, dass das nämlich ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst ist. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Bitte und ermahne ich euch, sagt Paulus, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euer Leben als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem Gott Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Gott wünscht sich von uns, dass wir nach seinen Maßstäben leben und handeln und unser Leben unter seine Verfügung stellen. Gott möchte gerne, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, dass wir Tempel Gottes sind. Gott ist in uns, lebt in uns. Der Geist Gottes ist in uns. Wir sollen Tempel Gottes sein. Einmal persönlich. Unser Körper ist also ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da ist die Frage, wie gehen wir um mit Alltagsdrogen, aber auch mit Lebensmitteln, mit Sexualität, sind Fragen, die unseren Körper als Tempel Gottes berühren. Wie gehen wir als Gemeinde miteinander um? Wir sind Glieder an dem einen Leib. Was machen wir? Ist es die Liebe, das Band der Gemeinschaft, das uns zusammenhält, oder gehen wir nicht liebevoll miteinander um? Ja, und wir haben die Aufgabe, Menschen zu Gott hinzuführen. Wir sind die Repräsentanten Gottes auf dieser Erde. Wir sollen Lebensquelle für andere Menschen sein. Als der Herr Jesus in den Tempel kam und alle auf ihn warteten, und das war, glaube ich, zu Chanukka, dem Lichterfest, da stellt er sich dahin und sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und lebendiges Wasser, das ist ein Bild für das Leben, das aus Gott kommt. Und das soll von uns ausgehen und soll den Menschen um uns herum zum Segen sein. Das sind jetzt ziemlich große Herausforderungen. Und ich glaube, wir verkrampfen manchmal oft und versuchen irgendwie das zu erfüllen, was wir unter Gottes Erwartung verstehen. Und ich glaube, Gott will das gar nicht so. Das ist gar nicht so gemeint, dass wir so verkrampfen, versuchen, ich muss jetzt hier Frucht bringen. Das ist das nicht. Das bringt uns nicht weiter. Das hilft uns nicht. Das bringt Gottes Sache nicht voran. Das bringt uns auch nicht näher zu Gott hin. Sondern Gott möchte, dass wir mit unseren Kräften, mit unseren Fähigkeiten, mit den Möglichkeiten, die wir haben, nicht mit denen, die wir gerne hätten, sondern mit den Möglichkeiten, die wir haben, nach Gottes Willen fragen und danach leben. Gott erwartet nicht, dass wir mehr wollen, als wir können. Und das wollte ich euch gerne zeigen. Das ist gemeint, dass wir als Kinder Gottes freien Zugang zum Gott, zum Heiligtum, zum Allerheiligsten, zu Gottes direkter Gegenwart haben. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Und das ist nicht irgendwie eine lästige Pflicht. Das ist nicht etwas, wozu wir uns zwingen sollten. Sondern wenn wir uns darauf einlassen, ist es eine lebenserfüllende, eine sinnstiftende Aufgabe in unserem Leben. Das sind sozusagen Blumen an unserem Lebensweg, die unseren Weg auch schön und angenehm machen können. Und wenn ihr mal das Leben des Apostel Paulus seht, was der alles erlebt hat, was dem alles passiert ist, wodurch der alles durchgekommen ist, dann könnt ihr so ein bisschen sehen, wo es hinführen kann, wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, wenn wir Gott die Kontrolle über unser Leben überlassen, was Gott aus unserem Leben machen könnte. So, jetzt bin ich ja fast am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Vielleicht sagt dir das alles nichts. Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus. Dann hast du auch keinen Zugang zum Vaterherzen. Und dann fehlt dir alles das, über das wir gerade gesprochen haben. Dir fehlt das, was im Leben das Wichtigste ist. Frieden mit Gott, in Harmonie und tief versöhnt leben zu können. Und ich möchte dich fragen, wogegen wehrst du dich? Warum schiebst du das auf? Jesus Christus möchte in dein Leben eintreten. Er bietet dir das an. Er steht sozusagen an der Lebenstür und klopft und sagt, nun lass mich doch rein. Und lass ihn ein, öffne ihm die Tür deines Lebens, sprich mit ihm, lass dich zum Vaterherzen ziehen, lass dich zum Glauben führen. Und wenn du Fragen dazu hast, es gibt Menschen in der Gemeinde, die du, oder vielleicht in deinem Umfeld, die du ansprechen kannst, die dir diesen Weg gerne zeigen. Wir möchten wirklich für die beten, die Gott nicht kennen, und wir beten für Menschen, dass sie Gott finden. Amen. Und ich möchte gerne zum Abschluss auch noch beten. Ach Herr Jesus, wir möchten dir so von Herzen dafür danken, dass wir das wissen dürfen und spüren dürfen und dass wir das haben dürfen. Wir haben freien Zugang zum Vaterherzen, zu dir und zum Vater. Und wir dürfen mit dir reden und wir wissen, du hörst. Wir dürfen diese Gemeinschaft wirklich spüren. Sie ist in unserem Herzen tief verankert und sie ist einfach unauslöschlich da. Und dafür möchten wir dir danken. Danke, dass du uns Wegweisung gibst für unser Leben. Danke, dass du uns in die Hand nehmen willst und dass du uns durch unser Leben führen möchtest. Danke, dass wir so viel Gutes immer wieder haben dürfen, dass du da bist und dass deine Liebe bei uns ist, Herr. Dass du uns führst, auch in schweren Lebenssituationen, dass wir auch da, wo uns das Leben nicht gefällt, wir doch wirklich sehen dürfen, spüren dürfen, du bist da. Und in allen schweren Umständen füllst du unser Herz mit deiner Gegenwart. Dafür möchten wir dir von Herzen danken. Wir haben freien Zugang zum Vaterherzen. Herr, du kennst auch die Menschen, die darum ringen, die dich noch nicht kennen, aber suchen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du ihnen begegnest. Und wir möchten dich bitten, dass du ihnen Menschen in den Weg stellst, die ihnen den Weg zeigen können. Und wir möchten dich bitten, dass sie wirklich Fragen stellen, Herr, dass sie sich öffnen, für dich öffnen, damit ihnen der Weg zu dir frei wird. Wir möchten dir danken, dass du uns so lieb hast, Herr, und wir bitten dich, dass wir in dieser Woche, dieser beginnenden Woche spüren dürfen, dass du bei uns bist. Amen.